Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wir graben weiter, aber nicht ganz so tief und an ganz anderen Orten. Gräber in Reih und Glied, Trauerfeiern nach immer gleichem, oft eher tristem, festgelegtem Schema. Für Bestattungen in Deutschland gibt es ganz klare Regeln, viele Gesetze und Friedhofsordnungen. Viele Menschen wollen das nicht mehr. Sie suchen zum Beispiel Friedwälder aus als letzte Heimstätte für ihre Lieben oder lassen deren Asche auf hoher See verstreuen. Bestattungskultur ist mehr denn je im Wandel, meinen Experten. Seit 10, 20 Jahren hat dieser Wandel ein rasantes Tempo bekommen, mit dem Kirchen- und Friedhofsverwaltungen manchmal kaum Schritt halten können. Und auch Wissenschaftler beschäftigt, warum das letzte Hemd immer bunter wird. Katja Bülow hat sich umgehört und umgeschaut, was sich so bewegt auf dem Weg zur letzten Ruhestätte.
Stell dir vor, es ist Beerdigung und keiner trägt Schwarz. So steht es in großen Lettern auf einem der Fahrzeuge vor dem Firmensitz der Rostocker Himmelslotsen. Paul Bruhn, der Inhaber des Bestattungsunternehmens, ist gerade mal 29 Jahre alt. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Trauernde an die Hand zu nehmen, um ihnen zu zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, Abschied zu nehmen.
Wir möchten, dass Menschen aktiv an diesem Abschied teilnehmen können, sodass sie sich selbst in ihren eigenen Aufgaben wiederfinden. Und deshalb arbeiten wir eben sehr, sehr offen und transparent. Und bei uns darf man tatsächlich jeden Schritt mitbegleiten. Also sei es das Waschen und das Ankleiden, was wir auch ganz oft zu Hause anbieten.
Wobei die Kleidung oft aus bequemen Lieblingsstücken besteht, die die Angehörigen heraussuchen. Und selbst die Kremierung findet nicht hinter verschlossenen Türen, sondern im gerade erst neu gestalteten Krematorium in Schwerin statt. Kein düsterer, sondern ein heller Ort, in dem neben dem Ofen eigens ein Sofa für die Trauernden aufgestellt ist. Paul Bruhn war selber schon als Kind oft bei Bestattungsfeiern dabei. Er ist überzeugt.
Was bringt es jemanden, diesen Tag traurig zu gestalten? Also ich finde es viel schöner, wenn man die Lieblingsgetränke trinkt, wenn man auf das Leben noch einmal anstoßen darf, wenn schöne Worte gehalten werden, vielleicht auch von der Familie, wenn sie sich selbst dazu imstande fühlt.
Oft sind es sehr spezielle Wünsche, die an die Himmelslotsen herangetragen werden. So wie die Geschichte von einem Mann, der seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hatte. Sein größter Wunsch, noch einmal mit ihm zu sprechen.
Und so haben wir gemeinsam die Asche nach Dagun überführt. Dort gibt es einen kleinen Bachlauf und da war er mit seinem Papa immer, als er noch ganz klein war. Und da haben wir einen Tisch mitgenommen und zwei Stühle. Und sein Wunsch war, mit seinem Vater noch einmal ein Bier zu trinken und mit ihm über die ganzen Dinge zu sprechen, die da so angefallen sind und die da so aufgelaufen sind. Und das haben wir ihm damit ermöglicht.
Nur, dass anstelle des Vaters symbolisch seine Asche auf einem der beiden Stühle Platz genommen hat. Auch die 36-jährige Anja Umland gehört zu denjenigen, die nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter mit herkömmlichen Riten nicht viel anfangen konnte. Um das Geschehene zu begreifen und zu verarbeiten, war es für sie wichtig, so viel wie möglich selber zu machen. Sie entschied sich unter anderem für einen schlichten Kiefernholzsarg.
Und wir haben mit meinem Vater zusammen diesen Sarg bunt gemacht. Und meine Kinder haben so Krickel-Krackel drauf gemalt, ein paar Roboter, ein paar Ritter und ne, was so 3- und 6-Jährige so drauf machen. Und ich habe eine Badewanne drauf gemalt und ein Glas Rotwein, weil meine Mutter das so liebte. Und mein Papa hat eine ganz wunderschöne Küstenlandschaft drauf gemalt, er kann richtig gut malen.
Auf der Wiese im Ruheforst hat die Familie Wäscheleinen mit Fotos gespannt, Musik aus den gemeinsam angesehenen Harry Potter Filmen gespielt und auch die Kleidungsfarbe Schwarz war keineswegs verpflichtend.
Wir haben das offen gehalten, also wer es wollte, konnte natürlich gerne, also Muttis beste Freundin zum Beispiel, die fand das für sich als Ausdruck ihrer Trauer wichtig. Meine Schwester, mein Papa und ich aber nicht, also ich habe ein rotes Festkleid angehabt und ich wusste, dass Mutti sich freut, wenn wir alle irgendwie ganz schnieke aussehen und natürlich haben wir auch geweint, das war sautraurig, natürlich und es erwartet niemand, dass es nicht traurig ist, aber es geht darum um Nähe. Ich glaube, das ist das, worum es geht. Es geht nicht um die Trauer irgendwie wegzuwischen oder eine Party zu feiern, wo der Anlass irgendwie falsch ist oder so.
Abschiede werden zunehmend individueller gestaltet und immer mehr Menschen wünschen sich kreativere Bestattungsformen. Ob Ruheforst und Friedwald, Seebestattung oder Friedhofsbegräbnis, es gibt nicht mehr den einen Ort, an dem Tote ihre letzte Ruhe finden. Bis zu 2/3 der Verstorbenen werden heute eingeäschert, so der Bundesverband Deutscher Bestatter. Denn Urnengräber auf Friedhöfen sind platzsparend, preisgünstig und pflegeleicht. Der Rostocker Theologieprofessor Dr. Thomas Klee hat jüngst eine Studie über kirchliche Friedhöfe in Norddeutschland erarbeitet, die durch den Wandel der Bestattungskultur zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Fazit?
Entschlackt doch bitte sehr eure Friedhofsordnung. Muss alles geregelt werden? Müssen Gräber immer in Reih und Glied sein? Kann es nicht Gräberfelder geben, wo es keine Regel gibt, sondern wo eine große Freiheit herrscht und vielleicht nur eine Regel den anderen nicht stören? Ansonsten, warum soll man nicht ein 4 Meter hohes Grabmal aufrichten? Warum soll das Grabmal nicht aus, hellblauem Plastik sein können? Warum ist das alles reglementiert?
Ganz nebenbei hätten Befragungen ergeben, dass die Menschen sich ohnehin zunehmend den Regeln entziehen und beispielsweise die Asche ihrer Angehörigen einfach mit nach Hause nehmen. Eine Ordnungswidrigkeit, bei der bis zu 5.000 Euro Bußgeld drohen. Thomas Klee hält die sogenannte Bestattungs- und Friedhofspflicht durchaus für notwendig. Die verbietet es, Totenasche außerhalb eines dafür vorgesehenen Grundstücks beizusetzen oder aufzubewahren. Er gibt zu bedenken:
Gebt doch den Friedhofs- und Bestattungszwang frei, würden also mindestens eine Zweidrittelmehrheit in Deutschland unterschreiben. Kein Gesetz ermöglicht das. Aber die Folgeprobleme werden dann natürlich nicht gesehen. Was heißt es, wenn ich ein Haus kaufe, eine Immobilie, wohlwissend, dass dort im Garten, was weiß ich, 3 Urnen beigesetzt sind, die sich jetzt mittlerweile zersetzt haben, aber ich plane da meinem Rasen auf einem ehemaligen Friedhof. Stört mich das oder stört mich das nicht?
Es gebe viele Details, die reiflich überlegt sein müssen, meint Professor Thomas Klee. Darunter zum Beispiel die Frage, wer bei einem Wegfall des Friedhofszwangs eigentlich ein Anrecht hätte, einen Toten bei sich zu bestatten und wie dann gewährleistet werden könnte, dass auch andere Trauernde Zugang zum Grab bekommen. Alles in allem aber wünscht er sich mehr Freiheit. An der Rostocker Universität hat er vor 10 Jahren die Funerale etabliert, eine Tagungsreihe, bei der einmal jährlich Wissenschaftler und Bestattungsexperten über neue Trends diskutieren. Immer wieder stellt er bei diesen Tagungen fest:
Also Bestattungen sind bunt, wie das Leben bunt ist.
Ein Projekt, das er in diesem Sinne als Berater mit unterstützt, ist das Lübecker Kolumbarium Die Eiche, ein sehr besonderer Ort für die Beisetzung von Urnen. Michael Angern und Peggy Morenz haben in der Hansestadt einen fast 150 Jahre alten, denkmalgeschützten Kornspeicher gekauft, um ihn zum Gedächtnisspeicher umzubauen. Errichtet vom Vater von Thomas und Heinrich Mann, steht das 7-geschossige, backsteinerne Bauwerk direkt am Hafen. Michael Angern erzählt:
Dieser Getreidespeicher ist nur einer von 7 der Familie Mann. Der Getreidespeicher heißt Die Eiche, weil sich die Schifferleute, die also ihre Kornsäcke abgeladen haben, eigentlich nie Straßennamen und Hausnummern merken konnten.
Bis vor ein paar Jahren noch war Michael Angern IT-Unternehmer, hat Software für Bestattungsunternehmen entwickelt, doch der Branche ging es zunehmend schlechter.
Wir haben einen sehr scharfen Verfall der Bestattungskultur in den letzten 15, 20 Jahren erfahren. Menschen leben nicht mehr dort, wo ihre Eltern leben. Sie haben keine Lust mehr, irgendwelche Gräber zu pflegen, wo sie eine riesige Anfahrt haben. Sie haben keine Lust, einen Gärtner damit zu beauftragen. Das heißt also, wir haben einen Trend zur Feuerbestattung, die naturgemäß etwas günstiger ist. Und dieser Trend hat auch dazu geführt, dass Gräber natürlich immer kleiner wurden. Und eine Spirale um das billigste Grab und die billigste Bestattung eingesetzt hat.
Ihm und seiner Frau ist es wichtig, dem etwas entgegenzusetzen, einen Ort für würdevolle Beisetzungen zu schaffen. Die beiden entschieden sich, die IT-Firma zu verkaufen und mit viel Liebe zum Detail ein Kolumbarium mitten in der Stadt einzurichten, womit sie gerade so gut wie fertig sind. Wer den Getreidespeicher heute betritt, der kommt zunächst in einen Empfangsraum, in dem das Ehepaar Kaffee und Kekse serviert. Erst hinter einem dicken Filzvorhang beginnt die andere Welt. Eine Welt, in der sich Lebende und Tote begegnen sollen, in der nicht nur Bestattungen, sondern auch regelmäßig Konzerte und Lesungen geplant sind. Eine japanische Klangschale aus dem 19. Jahrhundert wird hier in der Trauerhalle künftig jede Abschiedsfeier einleiten. Beinahe wie in einer Kirche kann der Gast dort weit nach oben blicken, denn das Ehepaar hat in der Mitte des Speichers alle Dielenböden über 3 Etagen entfernt. Im Erdgeschoss stehen Bänke aus einem österreichischen Gotteshaus, es gibt einen Sockel für die Urnen, eine Empore für Musiker, ein kleines Spinett. Die oberen Stockwerke haben eher den Charakter einer sehr edlen Bibliothek mit bequemen Sitzmöbeln, in der auch zahlreiche Kunstwerke ihren Platz haben. Und natürlich die Urnen der Verstorbenen, die überall in kleinen Fächern an der Wand untergebracht werden. Ein Ort, an dem Lebende ihren toten Angehörigen nahe sein können. Und ein offener Ort, wie Peggy Morenz betont.
Also jede Glaubensrichtung, jeder Mensch ohne Glauben, es ist hier jeder, kann hier unser Gast werden.
Lediglich anonyme Bestattungen lehnt das Ehepaar strikt ab.
Weil jeder Mensch es wert ist, dass der Name irgendwo bleibt.
Dem Bau ist in jedem Winkel anzusehen, dass es Geld gekostet hat, ihn so herzurichten, wie er jetzt ist. Selber verdienen wollen die beiden Kulturliebhaber damit trotzdem nichts. Sie haben durch den Verkauf der IT-Firma ausreichend Reserven. Sämtliche Erlöse aus dem Kolumbarium sollen in eine Stiftung gehen, die sich nicht nur dem Ende des Lebens, sondern auch dem Bewahren und dem Neubeginn verschrieben hat. Michael Angern.
Wir möchten Menschen motivieren, ihre Hinterlassenschaft schon zu Lebzeiten und mit unserer Unterstützung gemeinnützigen Zwecken zukommen zu lassen und selber sich auch noch daran zu erfreuen. Es geht uns darum, Menschen zu sagen, dass es keinen Sinn macht, der reichste Mensch auf dem Friedhof zu sein, sondern es doch eigentlich viel besser wäre, wenn man ungefähr bei Null rauskommt.
Opernmusik, bildende Kunst, zukunftsweisende Neuanfänge, all das soll die Stiftung künftig unterstützen. Wobei das Kolumbarium keineswegs ein Ort für die Reichen werden soll. Michael Angern führt zu einer großen, schweren Holzplatte, gefertigt aus einem 1000-jährigen Pappelstamm, der viele Jahrhunderte in einem serbischen Moor überdauert hat. Dahinter verbirgt sich der Zugang zum Gemeinschaftsgrab für die weniger gut Betuchten.
Dieses Gemeinschaftsgrab öffnet man durch das Verschieben dieses Tores. Hier steht eine kleine Konsole, auf die die Urne gestellt wird. Und dann wird hier ein Abschiedsritual vollzogen,
wonach sich die schwere Tür langsam wieder verschließt. Die Urnen wandern später in ein einfaches Regal, in dem auch die Aschen anderer Menschen stehen. Der Name eines jeden wird von einer Kalligrafin in ein dickes Buch eingetragen. Schon viele Menschen haben sich das neue Lübecker Kolumbarium bei täglichen Führungen zeigen lassen. Unter ihnen auch eine 100-jährige Dame, die gesagt haben soll, jetzt endlich habe sie ihre letzte Ruhestätte gefunden, jetzt endlich könne sie ihrem Tod entspannt entgegensehen. Lediglich eine Frage hatte die Frau dann doch noch so Angern.
Sie fragte in einem der ersten Gespräche, gibt es bei euch auch eine Geisterstunde? Denn ich würde so gerne irgendwann nochmal raus und mich mit den anderen, die hier liegen, auch ein bisschen unterhalten.
Wann das Kolumbarium tatsächlich seinen Betrieb aufnehmen kann, ist derzeit allerdings noch offen. Bisher hat die Stadt Lübeck, die selber auf dem städtischen Friedhof eine solche Anlage betreibt, nicht alle Genehmigungen erteilt. Michael Angern vermutet, dass es im Norden Deutschlands einfach noch zu ungewöhnlich sei, dass Privatleute einen solchen Friedhof mitten in der Stadt betreiben.
Es ist nicht ungewöhnlich in Nordrhein-Westfalen, da gibt es sehr viele private Friedhöfe, aber hier im Norden ist es neu und wir machen nun auch nicht irgendeinen kleinen Friedhof mit 300 Plätzen, sondern unser Haus fasst sehr, sehr viel mehr Plätze. Wir werden hier bis zu 3.300 und möglicherweise noch viel mehr Verstorbene unterbringen können.
Weg vom klassischen Grab in Reih und Glied hin zu anderen Formen der letzten Ruhe. Die Wünsche der Menschen sind vielfältig. Ein spezielles Anliegen wird in den vergangenen Jahren immer häufiger geäußert, so der Rostocker Theologe Thomas Klee. Viele möchten gemeinsam mit ihrem Haustier beerdigt werden.
Ja, das enge Zusammenleben, was man im Leben auch so als so angenehm und wertvoll erfahren hat, dann auch fortzusetzen. Also wie, sag ich mal, bei einem Erddoppelgrab eigentlich die eheliche Gemeinschaft im Ehebett auch nochmal nach dem Tod fortgesetzt wird. Man liegt nebeneinander. Und das bezieht sich dann je länger, je mehr auch auf das Haustier.
Wobei das Anliegen gar nicht so leicht zu erfüllen sei.
Ja, bisher stoße ich da noch auf rechtliche Vorbehalte. Ich könnte zum Beispiel auf einem Friedhof, der nur für Menschen vorgesehen ist, nicht einfach ein Grab erwerben, um dort zuerst Bello oder Miezekatze beizusetzen. Das geht nur auf ganz, ganz wenigen Friedhöfen in Deutschland. Das wird sich bald verändern, aber das ist noch eine starke Ausnahmeerscheinung.
Und auch dann, wenn es nur darum geht, sich mit einer passenden Zeremonie vom Haustier zu verabschieden, klaffen Wunsch und vorhandenes Angebot noch weit auseinander. Professor Dr. Jörg Neyenhöß von der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg befasst sich schon seit Jahrzehnten mit Liturgien. Bei der Rostocker Funerale kam er mit Professor Klee ins Gespräch und machte sich daraufhin auf die Suche nach Liturgien für Tiere.
Also, ich habe lange gesucht und gar nichts gefunden. Und ich habe Herrn Professor Klee auch gesagt, ich werde mich jetzt hinsetzen in den nächsten Wochen und werde so eine brauchbare Tierliturgiebestattung auch entwerfen.
Dass gerade die Kirche das Thema nur sehr zögerlich angeht, kann er nur bedingt nachvollziehen.
Ich glaube nicht, dass man da ein Kreuz auf dem Grab aufstellen kann oder weiß ich was, also für ein Tier beten kann. Ich glaube auch nicht, dass in diesem Sinne ein Tier sozusagen eine Seele hat, ja, auch das nicht. Aber das sind eben andere Geschöpfe Gottes, die wir in dieser Weise auch würdigen.
Letztlich gehe es hier, wie bei jeder Bestattung, in erster Linie um die Lebenden, die in ihrer Trauer Beistand brauchen. Das letzte Hemd wird immer bunter, davon ist auch Neyenhöß fest überzeugt. Und in seinen Augen ist das auch gut so, denn es sei Ausdruck einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft, die sich eine Bestattungskultur wünscht, die dieser Vielfalt auch gerecht wird.